Ja, das Thema ist irgendwie im Moment ganz aktuell. Überall hustet es und schnieft es. Und bei uns in der Gemeinde geht auch irgendwie Magen-Darm-Grippe rum und so. Also man ist ja froh, wenn man gesund hier sitzen kann, ne? Ich bin Anfang des Jahres, ging es bei mir auch mit Grippe los. 40 Fieber im Bett, war ganz schrecklich. Und wenn man dann krank ist, dann weiß man erstmal die Gesundheit zu schätzen. Ne? Wenn man gesund ist, ja, da muss man sich schon mal sagen, ja, ich bin gesund, mir geht's gut. Aber erst wenn man krank ist, wird einem das erstmal bewusst, was es bedeutet, Gesundheit. Und man kann da ja auch vorbeugen, ne? Vitamin C. Du wolltest einen Tipp? Vitamin C. Und dann gibt es noch tausend andere Hausmittelchen. Also, Ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Und es gibt ja auch diese Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel. Ich muss bekennen, ich nehme auch im Moment jeden Tag so ein Tablettchen, wo irgendwie alles drin ist. Vitamine, Mineralstoffe und all sowas. Ne? So, das soll einem ja gut tun. Und ob das wirklich so ist, wird sogar von der Wissenschaft bezweifelt. Die sagen nämlich, wenn du gesund isst, Gemüse, Obst und all das andere, auch mal ein Stück Fleisch und so, dann kriegst du alles, was du brauchst. Also die stellen eigentlich diese Nahrungsergänzungsmittel in Frage. Aber bei mir hat das so ein bisschen so einen Placebo-Effekt, ne? Also so, ich nehme eine Tablette, ich schmeiß was rein und dann geht's mir gleich besser. 2024 wurden für Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland 3,1 Milliarden Euro umgesetzt. Also wir Deutschen lieben Nahrungsergänzungsmittel, wir lieben Tabletten einfach. Ne? 3,1 Milliarden Euro Umsatz. Also wir tun alles für unseren Körper, ja, dass es uns gut geht. Aber wie sieht das so eigentlich dann aus mit unserem Körper? Und das ist ja interessant, dass die Bibel da auch von spricht, von unserem Körper, von unserer Befindlichkeit mit dem Körper. Und wir wollen heute einen Text uns anschauen aus 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 9. Da schreibt Paulus, denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen wie ein neues Gewand. Denn wir werden nicht nackt sein, sondern einen neuen himmlischen Körper erhalten. In unserem sterblichen Körper seufzen wir, denn wir möchten lieber gleich unseren neuen Körper anlegen und vom Vergänglichen in das ewige Leben überwechseln. Gott selbst hat uns darauf vorbereitet und uns als Sicherheit seinen Heiligen Geist gegeben. Deshalb bleiben wir zuversichtlich, obwohl wir wissen, dass wir nicht daheim beim Herrn sind, solange wir noch in diesem Körper leben. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Ja, wir sind voller Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt, ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Also, Paulus hat diese Worte an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Korinth ist in Griechenland. Und in Korinth spielte der Körperkult eine bedeutende Rolle. Das hat sich in vielen Aspekten in dem Leben der Stadt wiedergefunden. Da gab es einen athletischen Wettbewerb, so ähnlich wie die Olympischen Spiele, die hießen isthmische Spiele. Alle 2 Jahre fanden sie statt und das war so das Zweitwichtige überhaupt in der griechischen Welt damals. Und diese Spiele förderten nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern auch die Verehrung des menschlichen Körpers und seine Fähigkeit. Die haben nämlich damals nackt Sport gemacht da, ne? Also sehr, sehr leicht bekleidet. Und das war das eine, diese Sportgeschichten, die Verehrung des Körpers. Auf der anderen Seite war in Korinth das Zentrum der Verehrung der Aphrodite. Der Aphrodite, habt ihr vielleicht schon mal gehört? Das war die Göttin der Liebe, Aphrodite, ne? Der Liebe und der Schönheit. Und diese Verehrung, diese Aphrodite beinhaltete oft Rituale, die den Körper in den Mittelpunkt stellten. Und das schloss sogar Tempelprostitution ein. Tempelprostitution. In diesem Tempel gab es 1000 weibliche Prostituierte. 1000. Und im Dienst der Aphrodite zeigt halt, wie stark der Körperkult in der religiösen Praxis in der Stadt verankert war. Der Körperkult in Korinth war auch mit der allgemeinen Lockerheit der Stadt verbunden. Da gab es einen Begriff, Korinthiazomai. Das ist ein Ausdruck, wo man sagte, wie Korinther leben, wie Korinther leben. Ja? Also wenn da irgendwelche Leute moralisch Zweifel hatte, da sagte man Korinthiazomai und meinte, die leben wie die Korinther. Und das hatte etwas mit ausschweifenden Lebensstil zu tun. Und Paulus schreibt jetzt an die Gemeinde in Korinth, die das ständig vor Augen hatte. Das Wichtigste ist, dass du sportlich bist, dass du schön bist, dass die Männer Muckis haben, dass die Frauen wirklich ganz passabel aussehen. Ne? Also spielte die Schönheit eine extrem wichtige Rolle. Das war damals so. Wie gut, dass es heute ganz anders ist, oder? Ihr lacht, weil das stimmt ja so nicht. Wenn ich mir meine jungen Leute in der Gemeinde angucke, die laufen alle mindestens 2-3 Mal ins Fitnessstudio. Die Jungs, um Muskeln zu kriegen, breite Schultern. Und die jungen Damen, die brauchen morgens mindestens eine halbe Stunde im Badezimmer, weil sie sich da salonfähig machen müssen mit irgendwelchen Dingen. Ne? Und um Erfolg zu haben, um eine glückliche Beziehung zu haben, sagt man uns, musst du gut aussehen. Und wie andere uns sehen. Und das fängt auch schon an bei ganz jungen Leuten. Wir haben ja einen neuen Teenie-Kreis und die fotografieren sich ständig. Und damit sie konkurrieren können mit den anderen. Und da spielt die sogenannten sozialen Medien, Social Media, eine große Rolle. Da werden die getrimmt drauf, wie man aussehen muss. Wenn du so nicht aussiehst, wenn du nicht so schlank bist, wenn du nicht so, die Jungs, solche Muskeln hast, dann bist du nicht schön. Und ich finde es ganz schrecklich, es gibt Untersuchung, dass 2022 gab es einen Spitzenwert an Essstörungen. 11.050 in 2022, 11.050 junge Menschen haben Essstörungen gehabt in einem Jahr. Und die Kurve geht nach oben. Durch diese sogenannten Influencerinnen und Influencer werden ganz bestimmte körperliche, aber auch materielle Dinge, ne? Du brauchst diese Klamotte, du kannst nicht zu C&A gehen oder so. Nein, das muss irgendwie namhaft sein und teuer sein. Du musst ganz bestimmte Autos fahren und ganz bestimmte Standards musst du haben. Du brauchst dieses Smartphone und nicht so eins. Und sonst gehörst du nicht dazu. Aber die Wahrheit ist ja, wir sehen nicht alle aus wie Heidi Klum. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Deutschlands nächstes Topmodel. Ne? Oder der schönste Schauspieler soll Matthias Schweighöfer sein. Ich weiß nicht, ob es euch ein Begriff ist, wer Fernsehen guckt. Wir sehen nicht aus wie diese Leute. Und bekanntlich ist ja auch Schönheit, wie heißt es so schön? Im Auge des Betrachters. Und Man muss ja auch feststellen, Schönheit ist vergänglich. Schönheit ist vergänglich. Und ich staune darüber, dass es so manchen Menschen gibt, der versucht, durch Schönheits-OPs, wenn die Schönheit mehr oder weniger dahin fliegt, dass sie versuchen, das irgendwie mal zu mit OPs aufzupimpen. Und dann sieht man, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, dann sieht man nachher so aus. Genau, Harald Glöckler. Und ja, Schönheit ist im Auge des Betrachters, aber lässt sich drüber streiten. Und Harald Glöckler hat gesagt, dass er für seine Schönheits-OPs 600.000 Euro ausgegeben hat. Das, was ihr gerade eben gesehen habt, hat 600.000 Euro. Ich würde sagen, da gibt es andere Sachen, wofür man das Geld besser ausgeben kann, wenn man das so sieht, ne? Also Schönheit ist eine Frage. Und mit aller Macht versucht unsere Gesellschaft, uns einzureden, du musst jung sein, du musst sportlich sein, du musst gesund sein. Deswegen ja auch heute die Botschaften, die wir glauben, das wird uns eingeredet. Du musst gesund sein, du musst jung sein, du musst sportlich sein. Und so versuchen wir, diesen Idealen nachzujagen und wir merken gar nicht, dass das ein Wettrennen gegen die Zeit ist. Und Paulus wusste das damals schon, dass der gesamte Körper hier und jetzt nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Und das können wir, die wir alle über 40 sind, wahrscheinlich unterstreichen, ne? Wenn man so über 40 ist, kommt man in das knackige Alter. Irgendwas knackt immer am Körper, ne? Und tut weh und knirscht. Und Paulus vergleicht hier in unserem Text unseren Körper mit einem Zelt, wie er hier sagt in 2. Korinther 5. Mit einem Zelt. Und ich weiß nicht, ob ihr früher wahrscheinlich eher mit dem Zelt mal unterwegs wart. Ich habe früher viel gezeltet. Aber ein Zelt ist ja nichts Festes, es ist etwas Zeitliches. Ja? Ich kann das schon gar nicht mehr, weil da muss man auf dem Boden schlafen. Ich komme zwar noch mal runter auf den Boden, aber ich kann nie wieder aufstehen. Ich muss aus dem Zelt rauskrabbeln und mir muss jemand hochhelfen. Das Zelt ist etwas Temporäres. Man baut es für eine bestimmte Zeit auf. Es ist nichts Dauerhaftes. Und wenn man fertig ist, wird zusammengefaltet und wieder woanders aufgebaut. Und ich habe immer gestaunt beim Zelten, wenn man das Zelt einmal aufgebaut hat und danach wieder abbaut und das nächste Mal fehlen mindestens eine Stange und bestimmt 3, 4 von diesen Metallheringen, wo man die Schnüre dran festmacht. Oder die sind so verbogen, dass man die nie wieder in die Erde kriegt. Ne? Also, Paulus vergleicht unseren Körper mit Zelten. Und Zelten sind etwas, nichts Dauerhaftes, etwas Temporäres. Unser Körper ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Unser Körper ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Und das ist eine ziemlich ernüchternde Erkenntnis, oder? Sollten wir deswegen resignieren und aufgeben? Sollten wir deswegen keinen Sport mehr machen, nur noch Süßes und Fettiges essen, aufs Äußere Haare waschen und Klamotten wechseln, müssen wir nicht mehr, ist doch sowieso alles vorbei, ist doch alles nicht mehr wichtig, oder? Nein, denn auf uns wartet ein neuer Körper, sagt Paulus hier. Uns erwartet ein neuer Körper, ein Ewigkeitskörper, der von Gott geschenkt wird. Es wird kein temporäres Zelt mehr sein, sondern es wird, sagt er hier, ein stabiles Haus. Ein Haus, stabil. Und wenn jemand weiß, wie man Häuser baut, dann wir Deutschen. Ne? Nicht so wie in Amerika, die bauen Holzhäuser. Und dann kommt ein Sturm und alles wird weggefegt. Ne? Man fragt sich immer, wie kann das sein, dass ganze Stadtteile platt gemacht werden? Ja, weil das nur aus Holz gebaut wird. Ne? Und wir Deutschen wissen, man baut das aus Steinen. Und die halten stand. Und so ein stabiles Haus, sagt Paulus, wird dieser Körper sein, den wir bekommen. Und Paulus sehnt sich danach. Er schreibt, dass das Warten mit Seufzen verbunden ist. Ne? Mit Seufzen ist das verbunden, das Warten. Also er merkt, mein Körper macht nicht mehr das, was er mal machen sollte. Und mit Seufzen, ich möchte eigentlich schon diesen Körper haben, den ich von Gott geschenkt bekommen. Und irgendwann kommt jeder, auch der geduldigste Mensch, an seine Grenzen, wenn der Körper das nicht mehr hergibt, was er mal machen sollte. Und Gott, heißt es hier, wird uns diesen Körper geben, da heißt es, und wir freuen uns auf den Tag, in Vers 2, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Also unsere Seele wird überkleidet mit diesem neuen Körper. Wir werden umhüllt mit diesem neuen Körper. Und das ist der Grund, warum wir zuversichtlich sein können, dass wir zuversichtlich sind, guten Mut haben, dass wir selbstbewusst sein können, dass wir diesen Körper neu bekommen. Und Paulus sagt dann hier, auch wenn wir das jetzt noch nicht sehen, auch wenn ich in den Spiegel gucke und mir dieser alte Mann da entgegenguckt und ich denke, wer ist das? Und dann denke ich, oh, das bin ich ja. Dass wir wissen, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Denn da kommt etwas Neues. Ich weiß nicht, ob ihr das Gleiche kennt, wenn ihr Leute in eurem Alter seht, dass ihr denkt, wieso sind die alle so alt? Wieso sehen die alle so alt aus in meinem Alter? Man fühlt sich viel jünger, als man wirklich ist. Aber wir leben nicht im Schauen, sondern wir leben im Glauben. Und auch wenn wir jetzt gern diesen Körper verlassen wollten, wie Paulus, wollen wir alles dazu einsetzen, um Gott zu gefallen. Nicht den Menschen, dass die sagen, wow, du siehst aber gut aus. Nein, wir wollen, dass Gott sagt, ich freue mich über dein Leben. Und deswegen pflegen wir unser Zelt, damit es lange hält, bis Gott uns abberuft. Deswegen lohnt es sich, auf die Ernährung zu achten, sich zu bewegen und nicht aufzugeben. Ich bin ja im letzten Jahrtausend geboren. Ihr auch alle. Ich glaube, deine Tochter ist in diesem Jahrtausend geboren. Ne? Wie alt bist du jetzt? 14? Wow, 14 Jahre. Wir kommen aus dem alten Jahrtausend. Also, ne, 1900 sind wir alle geboren. Und ich durfte eine Konferenz moderieren in Holland. Und da kam eine Rednerin, die hieß Johnny Erickson Tada. Und mit der durfte ich eine Woche lang eine Konferenz machen. Vielleicht habt ihr schon von Johnny gehört. Johnny ist als junge Frau an einem heißen Tag baden gegangen und ist ins Wasser gesprungen und da war leider ein Fels unter Wasser und sie hat sich das Genick gebrochen. Und man hat sie gerettet aus dem Wasser und sie ist ab dem Hals gelähmt. Und sie hat viele OPs gehabt, sie hat viel erleiden müssen, viele Schmerzen gehabt. Und es war so frustrierend, sie konnte weder die Beine noch die Arme bewegen. Sie war gelähmt und ist seit ihrer Jugend auf dem Rollstuhl angewiesen. Und ich durfte mit ihr eine Woche lang eine Konferenz moderieren. Und sie hat gepredigt und hat aus ihrem Leben erzählt. Und es war faszinierend, diese Frau zu hören. Und sie hat dann, und das vergesse ich, das ist ja schon so lange her, 30 Jahre jetzt her, aber sie hat etwas erzählt, was mich berührt hat. Sie hat gesagt, sie möchte, dass ihr Rollstuhl mit in den Himmel kommt. Sie wünscht sich, dass ihr Rollstuhl mit in den Himmel kommt. Und dann, wenn sie vor Jesus steht, auf eigenen Füßen, neuer Körper, dann wird sie Jesus angucken und sagen, ich danke dir für meinen Rollstuhl. Ich danke dir, dass das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Dass ich diesen Rollstuhl brauchte, als ich auf der Erde war. Denn dadurch habe ich dich kennengelernt. Sie kam in eine Lebenskrise dadurch, durch diesen Unfall, und hat Jesus gefunden. Und das hat ihr Leben lebenswert gemacht, auch wenn sie vielen Dingen nicht tun konnte, die man so als junger Mensch und so macht, nicht mitmachen konnte. Aber sie will Jesus danken für den Rollstuhl. Denn durch den Rollstuhl habe ich dich kennengelernt. Und dann sagte sie, und wenn ich das gesagt habe, dann werde ich sagen, Jesus, und jetzt kannst du den Rollstuhl in die Hölle werfen. Und das hat mich berührt, dass sie durch ihre Krankheit, durch ihr Unvermögen, dass sie nicht laufen konnte, dass sie nicht ihre Hände bewegen konnte, die malt mit ihrem Mund Bilder. Ihr müsst das mal, wenn ihr Internet habt, euch mal im Internet angucken. Das kriege ich noch nicht mal mit Händen hin. Die malt mit ihrem Mund wunderschöne Bilder. Und sie weiß sich von Gott gesegnet, obwohl sie im Rollstuhl sitzt, obwohl sie nicht gehen kann, obwohl sie ihre Arme nicht bewegen kann. Und Paulus musste das auch erleben. Er hatte irgendwie einen Dorn im Fleisch, sagt er in 2. Korinther 12. Und hat gebetet, dass Gott ihm diesen Dorn wegnehmen würde. Aber Gott hat das nicht erhört. Er musste damit leben. Er musste die Schwachheit ertragen. Und dann kommt er zum Schluss im 2. Korinther 12, Vers 19, da sagt er, meine Gnade ist alles, was du brauchst, sagt Jesus zu ihm. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders. Also Gott gebraucht Krankheit, Gott gebraucht unsere Schwächen, wenn es nicht mehr so geht, wie es gehen soll. Denn Gesundheit ist schön. Und wir sollten Gott loben, wenn wir gesund sind. Aber viel wichtiger als Gesundheit ist eine andere Sache. Viel wichtiger ist nämlich Errettung, dass ich gerettet bin. Wir kümmern uns heute exzessiv um unseren Körper, aber wir kümmern uns fast nicht um unsere Seele innen drin. Die Seele muss gesund sein. Sie muss errettet sein und nicht nur der Körper fit, weil das geht alles irgendwann vor die Hunde mit dem Körper. Und Jesus, und das wurde mir letztens so bewusst, Jesus, als er da war, hat viele Menschen geheilt von ihren Krankheiten. Und das ist ja auch das, was wir uns immer wünschen. Ne? Jesus, nimm dies von mir, diese Krankheit, die ich habe. Nimm das doch von mir, bitte. Und manchmal macht das, aber manchmal macht das auch nicht. Ne? Und mir ist bewusst geworden, als Jesus auf dieser Welt war und die Menschen, die er geheilt hat, die sind heil geworden und sie sind trotzdem gestorben. Keiner dieser Leute, die Jesus geheilt hat, leben heute noch. Die mussten alle irgendwann mal von dieser Erde weg. Die sind alle gestorben. Ne? Er hat sie heil gemacht. Aber sie sind irgendwann gestorben. Also viel wichtiger als die körperliche Gesundheit ist unsere Errettung. Errettung. Und es kommt also nicht nur auf meine äußere Schönheit an, sondern vielmehr auf meine innere Schönheit. Dass ich innen drin schön bin. Und so manche Leute, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die sind super schön von außen. Da siehst du sie und denkst so, wow. Super. Und dann lernst du sie ein bisschen besser kennen und dann merkst du, ihr Charakter und ihre Seele sind echt hässlich und gemein. Also es kommt nicht nur auf die Verpackung drauf an, sondern auf den Inhalt. Und das ist das, was Paulus uns hier dann aufruft. Ehrt Gott mit eurem Leib, sagt er in 1. Korinther 6. Vers 19 und 20, ehrt Gott mit eurem Leib. Jesus lebt in dir. Jesus lebt in dir. Und das macht den ganzen Unterschied. Das macht uns schön, weil Jesus in uns drin lebt. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist in diese Welt, um uns zu erretten. Danke, dass du gekommen bist, dass wir den himmlischen Vater kennenlernen dürfen. Und du siehst uns, wie wir hier sitzen. Und du siehst, wie es uns geht. Vielleicht haben wir Schmerzen. Vielleicht geht es uns nicht gut. Und wir dürfen dir das sagen. Und du willst heilen, du willst helfen. Und manchmal mutest du uns das zu, dass wir das ertragen müssen. Aber du bist mittendrin. Du bist mittendrin. Und du sagst, dass wir in dieser Schwachheit deine Gnade und deine Stärke und deine Kraft erleben dürfen. Wir möchten dich einfach bitten, dass wir ja, innerlich von dir so bewegt werden, dass die Schönheit, deine Schönheit aus uns herausleuchtet, Herr, und dass andere Menschen dich in uns sehen, Herr, dass es nicht darauf ankommt, dem Ideal zu entsprechen, schlank zu sein, sportlich zu sein, jung zu sein, sondern dass es darauf ankommt, errettet zu sein, dich zu kennen, dich zu lieben und zu wissen, dass hier ist nicht alles, sondern es kommt etwas unsagbar Wunderbares auf uns zu, wenn wir hier mal für immer unsere Augen schließen. Lass uns das nicht aus dem Blick verlieren, Herr. Hilf uns immer wieder, dass wir daran festhalten können. Danke dafür, Jesus. Wir loben und wir ehren dich. Amen.